Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge, ein neues Format hier bei Let's Talk Guitar. Und zwar haben wir jetzt ein Format namens Let's Talk Review. Und zwar werden wir immer wieder mal Gäste von unserer Show einladen und mit denen über neue Releases sprechen, die bei ihnen anstehen. Das ist natürlich ich, der Justin Hombach, der hier dabei ist, und mein Co-Moderator, der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Genau, hallo Fabian. Und heute als ersten Gast dieser Let's Talk Review Show haben wir dabei unseren lieben Freund, den Markus Demel. Hallo Markus, grüße dich. Hi Markus.
Seid gegrüßt beiden.
Sehr schön, dich hier zu haben. Markus, wir haben dich hier, weil was bei dir ansteht. Und zwar ein Album-Release, beziehungsweise in dem Moment, wo die Folge hier schon draußen ist, ist das Album auch schon draußen. Über das reden wir heute. Das Album heißt Healing Hands. Und ist, ja, dein wievieltes Album ist das jetzt, Markus?
Ich 11 oder 12 ist es, glaube ich. Wenn man Arrowhead und The Blue Poets zählt, dann, also wenn ich alleine produziert habe, dann ist es Nummer 10. Ja, aber es ist mein fünftes, es gibt ja noch Earth Nation, es gibt zum Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das war noch vor eurer Geburt. Da gibt es zwei Alben, Thoughts in Past Future und eine Live-Platte vom Montreux Jazz Festival. Dann gibt's noch zwei Electric Outlet-Platten, die Fusion-Platten, Markus Tries to Play Like Holdsworth.
Heißt die echt so? Markus Tries to Play Like Holdsworth?
Die sind ja auch schon ein paar Tage älter und dann habe ich wahrscheinlich auch noch so viel geübt wie ihr und mir den ganzen Abend Streichholzschachteln zwischen die Finger gesteckt, damit ich diese ganzen harmonisch Dur Four Note per Strings harmonisch Dur Fingerings spielen konnte. Genau, aber so 10, 12, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, 6 Arrowhead-Platten, 3 The Blue Poets und dann wäre das jetzt sozusagen Nummer 10 und die ersten 3 Arrowhead-Platten waren wirklich auch Solo-Platten. Und also ist das eigentlich meine 4. Solo-Platte, aber die erste unter eigenem Namen.
Cool. Geil. Sehr, sehr cool. Ja, wir haben sie im Vorfeld schon gehört, werden ein bisschen heute darüber sprechen, über, ich sag mal, die Entstehungsgeschichte der Platte, den Spirit der Platte, auch aus der Zeit, woher die entstanden ist, weil wir ja gerade in einer etwas spannenden musikalischen Zeit leben. Ja, und wir werden so ein bisschen Track für Track einzeln eingehen und da werdet ihr auch was auf die Ohren bekommen. Wir werden nämlich auch zu jedem Track mal kurz ein paar Sekunden anspielen, suchen uns das Beste dort raus, gucken, wo hat Markus die meisten Fehler gemacht, am unsaubersten gespielt, falsche Töne reingebracht und das veröffentlichen wir dann natürlich.
Genau.
Und wir machen immer nur die Bass-Soli und die Schlagzeug-Soli.
Da ist kein Bass-Solo und kein Schlagzeug-Solo gibt. Und es gibt nur minimale, charmante Fehler. Ja, so eitel war ich dann doch. Aber es gibt tatsächlich Fehler.
Auf Platten muss es auch Fehler geben. Ich finde, das macht auch der Charme macht das so ein bisschen aus. Ja, die Platte wird veröffentlicht am 26. November. Ganz, ganz toller Tag. Da veröffentliche ich nämlich auch eine Platte. Wir stehen aber nicht in Konkurrenz, weil, genau, ich glaube, deine Zuhörer interessieren sich, glaube ich, weniger für den allzu schnellen Metal, den ich mache, aber genau, da wird uns alle ein spannender Tag.
Das wird ein spannender Tag. Dann fordere ich natürlich
eine. Dann werdet ihr endlich reich. Hallo?
Ja, genau. Naja, ich muss sagen, es zeichnet sich ab, dass Healing Hands tatsächlich meine kommerziell erfolgreichste Platte ist, weil innerhalb von einer Woche habe ich so viele Vorbestellungen gekriegt, dass ich fast geweint habe vor Glück. Also das hat es weder bei Arrowhead noch bei The Blue Poets gegeben. Trotz größerer Marketingmaschine. Also die Leute scheinen auf seltsamen kommerziellen Selbstmord gewartet zu haben.
Sehr gut. Okay, apropos Selbstmord, reden wir doch mal über die Entstehungsgeschichte von der Platte, auch wenn der Übergang ein bisschen pragmatisch war. Markus, erzähl doch mal ein bisschen, wann hast du angefangen, die Platte zu schreiben? Wie ist denn der Background und die Entstehungsgeschichte?
Ich habe angefangen am Freitag, den 13. März 2020. Da sollten wir noch eine Show mit den Blue Poets spielen. Die wurde morgens um 9 abgesagt, aufgrund bekannter Gründe. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, nachdem ich 18 Telefonate und 24 E-Mails getätigt habe, dass wir nicht nach Bielefeld fahren. Ich glaube, ja, Bielefeld war es. Und
Gibt's das
das gibt's
überhaupt?
doch nicht. Meine
Genau,
Heimat, das
Bielefeld,
gibt's wohl.
Bielefeld. Ja, das ist, wir haben es gefunden. Ja, neben Atlantis liegt es. Und dann um 12 Uhr saß ich hier bei dem 14. Espresso und habe gedacht, ich glaube, die Jahresplanung von circa 50 Shows, oder ich hatte 30, 35 Shows und noch eine Klinik für Marshall Amps und noch ein halbes Dutzend Workshops am Start, das kannst du jetzt knicken. Also bin ich kurz für 3 Minuten in Selbstmitleid verfallen. Und 5 Minuten später dachte ich, wie geil.
Ja.
Ich werde jetzt in meinen Keller ziehen. Und hab kurz auf den Kontostand geguckt und gesagt, ich halte das 1, 2 Jahre aus. Und schlimmstenfalls verkaufe ich eine Gitarre und mach das einfach. Oder ich habe aber eigentlich gar nicht gedacht, ich mache jetzt eine Platte, sondern ich bin jetzt wieder 15. Einfach so völlig planlos. Morgens um 9 saß ich da, eingekreist von 15 Top-Teil und meinem alten knarzenden Mischpult. Und was mache ich jetzt? Ja, ich guck mal, was jetzt passiert. Genau, und so ist es passiert. Und dann so nach 3 Wochen hatte ich so zwei Tracks, wo ich dachte, ich sollte das wahrscheinlich veröffentlichen. Die Pandemie zeichnete sich als eine längerfristige Geschichte ab. Und dann habe ich einfach ein Jahr so weitergemacht, bis Weihnachten. Und zu
Okay.
Weihnachten habe ich dann meiner Lebensgefährtin und meiner Mutter die Platte schon mal quasi in ihrer Rohversion geschenkt. Ja, und da war dann, die hatte ich
Okay.
dann aber noch selbst gemischt und bla bla bla. Und da war noch kein Feintuning. Also es war etwas esoterisch gesagt, die Rückkehr zum eigentlichen Grund des Musikmachens, nämlich keine Außeneinwirkung. Ja, also wirklich nicht, du musst jetzt auf Tour gehen, du musst jetzt irgendwie. Ich dachte tatsächlich 5 Minuten, das war's mit unserem Business. Ja, also.
Ja, das.
Ja, aber ich sag mal, es ist ja vielen Künstlern so in der Zeit jetzt auch ergangen, dass die wirklich dann die Zeit genutzt haben und viel geschrieben haben. Mein guter Freund und Bandkollege Christian Münzner hat auch 4 Platten veröffentlicht in der Zeit jetzt in dem Jahr und ich glaube,
Vier.
das ist
Das ist aber
ja
schon
von
eine.
4 verschiedenen, ein Soloalbum direkt am Anfang von der Quarantäne und dann halt von 3 verschiedenen, beziehungsweise sie kommen jetzt im November raus,
Okay,
zwei
krass.
Bands und die eine mit mir und so. Also der war da auch
Hut
richtig.
ab,
Aber
ja.
wenn du sonst nichts anderes zu
Fleißig, ja
tun
klar.
hast, keine Tour,
Ja.
du sitzt am Ende auch lebst auch nicht mehr in der Stadt, sondern im Frieden irgendwo ein bisschen außerhalb von der Stadt, hast du deine Ruhe und deine Zeit,
Klar.
einfach mal zu schreiben.
Ja.
Ja,
Ja, also
kannst du Gas geben, ja.
ich hab tatsächlich festgestellt, dass mich das an meinem Beruf, den ich ja jetzt schon ausübe, seit ich 17 bin, und glücklicherweise musste ich nie was anderes machen, dass ich das am meisten schätze, wirklich morgens ins Studio zu gehen und kreativ zu sein, ohne irgendwie, ohne diesen ganzen anderen Bullshit, der von der Seite kommt, der vom Vertrieb kommt, der von wem auch immer, von der Booking-Agentur kommt. Bis dann und dann muss es fertig sein und was weiß ich. Und ich habe mich de facto komplett zurückgezogen und auch eine Digitaldiät gemacht. Das heißt, ich war auf Facebook und Instagram einmal die Woche vielleicht. Oder wenn, dann habe ich, hier ist noch ein Foto, wo ich nicht so scheiße aussehe. Klick, puck. Ja. Hashtag Beauty Shot, Hashtag whatever. Tschüss, sodass die Leute noch wussten, dass ich lebe. Aber ansonsten, ja. Das war's dann. Genau. Und ich finde das, also mich hat diese Pandemie wirklich geerdet. Ja. Und ich habe auch für mich festgestellt,
Ja.
ich brauche keinen Applaus. Das klingt komisch, ist aber so. Ich könnte jetzt echt für den Rest meiner Tage im Keller sitzen und sagen, so, hey, mir egal, vielleicht, ich spiele es jemandem vor, den ich kenne. Die werden es vielleicht auch gut finden. Und wenn nicht, ich kann es nicht ändern.
Machst es für
Aber
dich, ne? Ja.
ja, Ja, also das ist so, es ist, glaube ich, der positivste Egoismus, den es gibt. Ja. Aber es ist sowas wie irgendjemand, ich habe so einen super intellektuellen Freund, der bezog das dann gleich auf Gott und so. Du bist nicht religiös, Markus, aber hier hast du deine göttliche Erdung gefunden und so fing der dann an. Aber das okay. führt jetzt vielleicht für einen Gitarre-Podcast zu weit. Genau. Aber ich finde es
daher super. Kommt der Albumtitel.
Ja, meine Freundin Lily hat gesagt, das ist echt ein bisschen Öko, findest du nicht? Ich sag, nee, mich hat das geheilt und ich bin tatsächlich nach 40 Jahren Gitarre spielen, wenn Bullshit und es läuft viel Bullshit mit, was weiß ich, irgendwelche alltäglichen Probleme, die jeder hat und ich spiele 5 Minuten Gitarre, ist eigentlich alles gut.
Mhm. Ja. Ja. Tut sich das, dass du jetzt die Zeit hattest? Du hast im Vorgespräch auch schon mal gesagt, du warst so gut drauf, weil du 8 Stunden Gitarre spielen konntest am Tag und dich richtig da reinversetzen konntest. Merkst du das von deinem spielerischen und von deinem kompositorischen anders als bei den anderen Platten? Gibt es da Momente, wo du sagst, ja, da merkt man ganz genau, das hätte ich nicht gespielt, wenn ich jetzt noch oder nicht geschrieben oder die Inspiration hätte ich nicht gehabt, wenn ich jetzt noch nebenbei auf Tour gewesen wäre oder Clinics machen müsste?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, das objektiv zu beurteilen. Aber ich denke, dass es mir zum ersten Mal wirklich gelungen ist, an gar nichts zu denken. Ja, also dass ich glaube, man hat immer als Künstler ein Männchen auf der Schulter, der sagt, was halten andere davon? Und sei es nur das Management, die Plattenfirma oder wer auch immer. Was erwarten meine Zuhörer? Meine Zuhörer sind ja toll, auch wenn ich jetzt nicht bekannt bin wie John Mayer. Sie ernähren mich ja. Ich muss ja nicht morgens in die Kleppnerei fahren, sondern ich darf das machen. So, und da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich habe das dann auch gemerkt, als ich auf einmal Bluesrock anfing zu spielen. Da fanden einige Arrowhead-Fans das total scheiße natürlich. Ganz genauso fanden die Electric Outlet-Leute, die fanden das total super, dass der Demel jetzt mal nicht ganz so schnell wie Justin, aber auch sehr sehr ambitioniert und outside und fusionmäßig 2,5 Minuten Gitarren-Solo bei jedem Track spielt. Und so, wieso machst du das jetzt nicht? Und jetzt zurück zum Schweine-Bluesrock. Und ich war schon immer so, dass es mir, ich brauche Abwechslung und deshalb gibt es auch da eine Gypsy-Jazz-Nummer und eine Flamenco-Nummer auf der neuen Platte, weil ich mag jede Musik. Also ich kann auch zum Beispiel sehr viel dem Geschredder vom Justin abgewinnen. Ich finde das total geil, ja. Auch wenn man da denken würde, der Demel findet das bestimmt total scheiße. Das ist ja so viele Töne. Ja, die Leute denken ja immer so Spaten, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, oder dann kommt, ich finde auch Animals as Leaders geil oder sowas, auch wenn ich das nicht spielen kann oder eigentlich nicht so richtig weiß, was die da machen, aber ich kann das genießen, aber im nächsten Moment höre ich Rachmaninoff. Ja, also, das ist, und dann, nur mit Popmusik habe ich ehrlich gesagt so meine Schwierigkeiten mittlerweile. Aber ansonsten bin ich wirklich offen für jede Art von Musik. Ich glaube, wenn mir was, die Platte hat sehr, sehr viele Details, ja, weil ich halt so viel Zeit hatte. Das heißt, wollte ich einen bestimmten Effekt bei einer 3-Sekunden-Stelle haben, habe ich das 14 Tage lang aufgenommen. Oder wenn ich dachte, der Sound ist nicht das, was ich mir vorstelle, habe ich so lange geschraubt. Ich sagte, ja, die Performance ist ganz gut, aber es war immer so, bis zu dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist emotional perfekt. Ich habe bin auf eine emotionale Perfektion gegangen und war völligst rücksichtslos. Und weil ich auch nicht wusste, ich meine, niemand verkauft heutzutage mehr Platten, ja, niemand verkauft mehr Platten, also es ist eigentlich totaler Schwachsinn, Platten zu machen, aber was hat John McLaughlin gesagt? Ich habe einen Freund, der ist Maler der verkauft auch keine Bilder. Ich sage, wie viele Bilder hast du letztes Jahr verkauft? 1, an dich, John. Ja, trotzdem malt er. Ja, so. Und ich glaube, das haben jetzt zwei, drei andere Gitarrenmagazine gesagt. Ich weiß nicht, ich hoffe, das stimmt, dass ich einen Wiedererkennungswert habe. Ja, auch wenn natürlich manche Leute immer die Vergleiche ziehen, vor allem in Deutschland.
Ja, aber das, klar.
Ja, das ist ja voll in Deutschland, so, das stimmt.
So. Ja, aber es ist an die Vergleicher. Wer dauernd Musik vergleicht, der vergisst das Zuhören.
Ich frage mich, warum das doch immer so in Deutschland so ein großes Ding ist. Sind wir
mal ganz ehrlich, du kannst das Rad sowieso nicht neu erfinden. Jeder hat seine eigene Erkennungsmerkmal, das ist völlig normal. Ja. Und natürlich hört man gewisse Sachen, die man hat ja die Einflüsse, ohne die geht's ja gar nicht.
Ich glaube, naja, das weiß ich nicht. Also bei Django Reinhardt, obwohl selbst bei Django Reinhardt, den ich ja auch in der Pandemie, wenn ich nicht unten war, habe ich mir so eine teure Django-Gitarre gekauft, tatsächlich. Und das habe ich so 2 Stunden am Tag geübt. Habe ich dann auch festgestellt, dass auch Django seine Einflüsse hatte und nicht das Rad neu erfunden hatte. Und dann auch Parallelen zwischen Charlie Christian, Banjo-Spielern und ihm dann gefunden und natürlich der Sinti- und Roma-Kultur. Aber die haben natürlich den Vorteil, dass es nicht zigtausend YouTube-Videos und Playlisten gab, wo man das so... Also es gab keine Recording-History. Ja. Ne? Genau. Ja, genau. Aber eine Handschrift ist mir tatsächlich noch mehr gelungen und für mich ist es tatsächlich eine Fortsetzung vom Modern Hippie Album, auch wenn es schon 12 oder 13 Jahre
ist. Ah, okay, cool. Ja, das war ja ein sehr, das Album hat mich sehr geprägt, das war sehr cool. Das habe ich sehr gern gehört, das Modern Hippie, und kann auch jedem nur nahelegen. Das ist sehr cool. Ja, aber da gebe ich dir recht, wenn du die Zeit hast und die Möglichkeit hast, dort auch an deiner Handschrift zu arbeiten und ich sag mal, die auch bis zu dem Grad, wie du es gerade gesagt hast, zu perfektionieren, wo du selber auch glücklich bist, weil du halt eben keinen Zeitdruck hast, dann ist ja alles wunderbar quasi.
Ja.
Und ich glaube, der Zuhörer, der hört das auch unterbewusst, wenn auch eine Platte oder eine Musik oder ein Stück mit viel Detailliebe gemacht worden ist. Auch wenn das sehr kleine Details sind, auch wenn
absolut.
Das nur Details sind wie der eine Effekt ist halt dort wirklich ganz bewusst platziert.
Ja.
Der Michi Wagner hat mal was sehr Schönes gesagt. Für ihn ist Feeling mit einem großen Bewusstsein spielen und einfach sich kleinen Dingen bewusst zu sein. Und ich glaube, das hört ein Zuhörer im Unterbewussten auch sehr, sehr gut, wenn jemand anderes was bewusst gemacht hat. Ja. Kommen wir mal ein bisschen ein auf die Besetzung, die wir noch haben, weil es gibt ja jetzt nicht nur Markus Demel auf der Platte, du hast ja auch nicht nur Schlagzeug und Bass gespielt. Ihr wisst, worauf ich hinauskommen wollte. Wen haben wir denn noch auf der Platte? Wir haben als Schlagzeuger ja jemanden dabei, der ja durchaus in der deutschen Szene schon einen sehr, sehr guten, renommierten Namen hat. Erzähl uns doch mal was über...
Also zum Entstehungsprozess, ich habe das genauso gemacht wie bei den alten Arrowhead-Platten. Ich habe tatsächlich alles erstmal selbst gespielt und selbst gemischt. Das heißt irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr klickst du eine mittelmäßig produzierte Platte mit einem mittelmäßigen Bassisten, überdurchschnittlich gut programmiertem Schlagzeug und einem schlechten Keyboarder. Dann habe ich an Ralf Guske gedacht, natürlich, weil Ralf Guske ist ja nicht nur in Deutschland, er hat ja auch bei Chaka Khan und bei Chanda Nannini.
Allen
möglichen, er ist einfach ein unglaublicher Drummer und vor allem unglaublich adaptionsfähig von Virtuosität, absurdester Virtuosität bis einfach simpelsten Beat mit tiefster Pocket. Ralf war eigentlich der Einzige, der nicht da war. Das heißt, ich habe ihm die Files geschickt und er hat immer 2 Vorschläge geschickt und einer von beiden war es einfach. Aber noch einmal, da muss man sagen, ich habe, warum das auch so lange gedauert hat, ich kenne mich mit Addictive Drums ziemlich gut aus, zum Beispiel besser als mit Zoom. Und das heißt, ich habe auch tatsächlich mal 3-4 Stunden pro Song am Tag am Schlagzeug gesessen. Unterschiedliche Feels probiert, dann wieder Loops probiert, dann alles von Anfang an selbst programmiert, unterschiedliche Sounds. Das heißt, ich wollte tatsächlich sehen, einfach aus Spaß oder Sportsgeist, wie weit kommt man. Ja? Und wäre ich total geizig, hätte ich die Platte so veröffentlicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich meinen ersten Hamburg-Buddy, Arndt Geise, wieder getroffen. Arndt Geise ist ein wahnsinnig guter Bassist, den ich seit ich in Hamburg lebe, kenne ich den. Und den habe ich unter einer Maske in einem Gitarrenladen erkannt. Und er sagte, Arndt, Markus, willst du auf meiner Platte spielen? Ja. Und da kam der vorbei. Und das ist halt so ein Musiker, ich glaube, der hat so 2-3 Takes pro Song gebraucht, ohne die Songs je gehört zu haben. Ich habe dem einfach ein Leadsheet hingestellt. Willst du das lieber so haben? Ja, geil. Oder so. Noch geiler. Okay. Nehmen wir den Sadowski-Bass oder doch den Sandberg oder den Fender-Bass? Ja, okay. Alles geil. Ich glaube, Arndt hat vielleicht eine Viertel oder eine halbe Stunde pro Song gebraucht. Dazwischen sind wir mit den Hunden spazieren gegangen, haben dummes Zeug gequatscht, gekocht. Und so, wie es eigentlich auch sein müsste, ja.
Geil.
Middle-aged white Hippies. Voll geil. Ja, also wirklich auch wieder so mit 15 in der ersten Band. Ja.
Stimmt.
Total super. Ja. Dann kam der Besuch aus der Schweiz, so, Tom Eschbacher an den Keyboards, weil Tom kann auch einfach alles spielen zwischen Jan Hammer und Rachmaninoff oder ABBA, weil er findet ABBA so geil. Und er hat einen Humor wie ein Death-Metal-Gitarrist, was also mir sehr, sehr zuträglich ist. Und er ist auch unglaublich, einfach ein super geiler Mensch. Und wir haben so viele auch als Session-Musiker so viele Sachen gemacht von Soul, Funk. Ich habe sogar mit Tom in der Gala-Band mal gespielt. Ich habe insgesamt in meinem Leben 8 Gala- bzw. Cover-Gigs gemacht, bis ich dachte, das ist nicht meins, sonst erhänge ich mich tatsächlich. so im Hotel Atlantik. Ja,
weißt du, ja,
so.
Oh ja.
ja. Bitte spielen Sie noch nicht. Die Herrschaften haben noch nicht die Käsehäppchen zu sich genommen. Und ich kann mich an diesen Abend sehr gut erinnern. Ich habe meine erste Vintage-Gitarre gehabt, eine 63er SG, und ich wollte voll losrocken. Und dann kam dieser Schnösel an und das war mein letzter Cover-Band-Gig. Aber mit Tom habe ich auch sehr viel gemacht und ich sage, wenn ich ihm sage, gib mir den Mahavishnu Minimoog, dann weiß er, wovon ich rede. Und wir haben die B3 mikrofoniert und durch Marshalls gejagt und an Keyboard-Sounds rumgeschraubt. Einige Sachen hat er auch zu Hause gemacht, aber er war auch sehr viel hier. Mhm. Genau. Und der Tom sagte, weil ich bei La Gitana, der Gypsy Jazz Nummer, wollte ich Stefan Grappelli haben, aber der lebt ja jetzt nun leider nicht mehr, sonst wäre er 140 Jahre alt. Ich kannte keinen Geiger, der das spielen kann. Und dann sagt Tom in seiner unvergleichlichen, charmanten Art und Weise, ich kenne Klarinettisten. Ist ja Klarinette? Ist ja irgendwie scheiße, oder? Nein. Das war das Kreativgespräch dazu und dann hat er das an, dann hat er den Kontakt zu Frank Meiler hergestellt. Ich musste einen Chart schreiben mit Noten. Ja, das war ein Albtraum, weil der hat ja die ganzen Läufe und da sind auch relativ viele flotte Läufe dabei. Und Läufe, die auch improvisiert waren oder ich nicht genau, die erst selber, das hat, glaube ich, alleine 3 Tage gekostet, das in Noten niederzuschreiben. Mhm. Ich glaube, das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich wieder Noten schreiben musste. Genau. Und Tom hat es dann, glaube ich, zur B-Klarinette transponiert oder so, weil das musste ja dann auch noch gemacht werden. So, genau, und that's it. Und so habe ich dann alles gesammelt. Und das, die einzige Konstante war, nachdem ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich selber mischen soll, habe ich gedacht, das ist immer eine schlechte Idee. Ich kenne diese Gitarristenplatten, wo sie das selber mischen. Wir alle kennen diese Platten, wo du denkst, schade eigentlich. Es könnte so gut sein.
Irgendwie.
Es könnte. Und dann bin ich zu meinem alten Freund Kai Fricke gegangen, der eigentlich die meisten meiner Platten gemischt hat. Also die meisten Arrowhead-Platten und auch die Electric Outlet-Geschichten, mit dem ich damals bei Kingdom Come gespielt habe. genau. Und da haben wir dann noch mal 7 Wochen gemischt, weil ich so eine unangenehme Zecke im Studio bin, also dass er mir keine reingehauen hat, wundert mich wirklich. Ja, das war, wir haben natürlich analog gemischt, das heißt, wenn wir irgendwas verbockt haben, dann ging's von vorne los. Ja.
Ach krass.
Also
krass.
Da stehen die Leute am Pult und schieben die Fader krass. Und irgendwie, du musst da den Mute-Button drücken und vergiss nicht, das Feedback vom Delay in der Bridge auf die 4 hochzudrehen und so. Wir sind da so, keine Ahnung.
Krass, okay. Analog mischen. Boah.
Digital aufgenommen digital aufgenommen auch oder
ja
bei dir wahrscheinlich dann so.
Ja, ich mache hier mit Mac und Universal Audio und 96 Kilohertz und 24 Bit, aber wir summieren vor allem analog, weil das laut Kai das Wichtige ist, deshalb auch diese unglaublich hohe Auflösung, auch wenn wir zum Schluss bestenfalls auf 16 Bit und 44.1 hören. Es wird analog im Mischpult summiert und währenddessen auch noch an analogen EQs, Kompressoren und auch zum Beispiel haben wir Hardware-Hall verwendet. Ja, also wir haben ein altes Yamaha Rev 5 zum Beispiel für die Gitarre. Das hörst du eigentlich erst, wenn du es ausmachst. Das ist so, ja. Mhm. Also gerade mit digitalen Hall habe ich so meine Probleme. Mit Delays nicht, Delays sind super. Delays sind super mit den Hals. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Editieren. Genau, aber manchmal überspielen wir auch auf Tonband, wegen der Kompression. Also auf Halbzoll Tonband.
Krass.
So mehr Punch. Zum Beispiel. Ist wie ein Plugin. Nur, dass du die Spule wechseln musst. Mhm. Ja, genau. Entschuldigung.
Finde ich eine wichtige Sache, auch der Micha, also der jemand, der ein Album mixt und mastert, das ist, sehe ich manchmal auch wie ein weiteres Bandmitglied. Einfach voll. Jemand, der auch weiß, wie der Sound geht, wie, was man haben möchte als Künstler. Das ist einfach echt Gold wert, wenn man damit auch jahrelang Erfahrung schon gemacht hat. Und wenn es dann auch jemand ist, der mit einem als Person, weil gerade im Mixing-Prozess, das kennt man vielleicht selber, da wird man halt auch zu einer unangenehmen Person, weil man halt auch Dinge anders hört als vielleicht der Mixer und andere Dinge anders haben möchte, wenn man da noch mit klarkommt, das ist natürlich
ich halte es für wichtig, dass zwei Leute beim Mix sind. Einer, der technisch Ahnung hat und einer, der die Produzentenrolle übernimmt. So, das heißt, ich muss mich dann nicht um Knöpfe kümmern oder um Plugins oder Rechnereinstellungen oder was auch immer, sondern ich sitze hinten da, trinke Kaffee und motze und sage, gib mir mehr Blau. Gib mir mehr Rosa. Ich sag, die Gitarre fliegt noch nicht. Was soll das? Dann sage ich mit meinem gefährlichsten Halbwissen, wenn die Keyboards 1500 Hertz haben, dann ist doch klar, dass die Gitarre wie Mickey Mouse klingt. Und dann dreht er sich um, du hast recht, du Arsch, und dreht 1,5 dB bei den Keyboards in der Frequenz raus, wo sie sich dann halt beißen. Ja. So, aber ich habe das auch mit den besten Mischern schon gehabt, dass wenn sie es alleine machen, machen sie es auf jeden Fall anders.
Na klar.
Und wenn man eine Vision hat, die ich tatsächlich hatte diesmal, dann muss man sich da leider auch durchsetzen. Und deshalb hat es dann einfach unfassbar lange gedauert.
Klar. Ist ja deine Platte, ne? Dann willst du das natürlich auch so, wie du es in deinem Kopf hörst, ne? In deiner Vision.
Sonst kannst du nicht dafür gehen, weil es wird immer jemanden geben, der sagt, der Himmel ist so scheiße, ich könnte Gott finden und jetzt schreibe ich jetzt mal in das Facebook-Google-Bubel. Und wenn du, das ist so scheiße, weil das gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Oh, dann muss es schrecklich sein. der einzige Weg, damit umzugehen, ist zu sagen, ich liebe meine eigene Arbeit, denk darüber, was du willst. Denk darüber, was du willst in deiner kleinen Welt. Ja, ist mir doch egal. Ja. Ne?
Lass uns mal ein bisschen auf die Songs reingehen, die wir
heute
hier haben. Weil du hast ja auch schon ganz viel angeteased mit einem Gypsy-Song.
Ja, vorher wollte ich noch sagen, dass du dir super viel, und das fand ich richtig geil, Mühe mit dem Booklet gegeben hast auch. Ne? Echt sehr bemerkenswert. Super schön, immer zu jedem Song so einen schönen Text geschrieben. Und auch Gear-Nerds kommen nicht zu kurz, weil du hast immer angegeben, was du benutzt hast an Gitarren und Amps. Das finde ich richtig cool. Ne?
Ja, schön, alle Pedale. Und es wird jetzt noch, hoffentlich schaffen wir das zum Release, gibt es noch ein Buch dazu, ein 60-seitiges mit den Gitarren. Ja, mit den Gitarren und ihre Geschichte. Ich hoffe, wir schaffen das, dass die Druckerei rechtzeitig fertig wird. Das ist das, warum ich nicht übe. Dazu muss man sagen, dass ich einfach das wahnsinnige Glück habe, dass meine Lebensgefährtin eine Werbeagentur hat und die sich um den ganzen Scheiß kümmert. Aber ich muss immer dabei sitzen. Also es ist ihre Verantwortung. Sie macht alle meine Plattencover. Ne? Und ohne sie könnte ich auch die Plattenfirma gar nicht wuppen. Weil das ist, ne, wer schon mal ISRC-Codes und ISDN-Codes und Label-Codes und ERN-Codes, GVL-Anmeldungen, GEMA-Anmeldungen,
GEMA.
Das ist so sexy, das ist, will ich mein ganzes Leben machen. Also da kann ich, genau. Ja, das freut mich natürlich wahnsinnig sehr. Also wahnsinnig sehr, genau. Es freut mich wahnsinnig und ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade im Streaming-Zeitalter. Ja. Genau, das muss optisch alles passen.
Genau, das sind auch sehr hübsche Bilder dabei. Ich habe das Booklet leider nur in Fotoform von Fabians Schoß, der das abfotografiert hat auf seinem Schoß. Aber ich sehe auch Schoß die Bilder. Ja, genau. Aber die haben sehr hübsche Bilder. Healing Hands. Mal hiermit.
Ja.
Was gibt es da zu erzählen zu Healing?
Relativ wenig. Das war der erste Song, mit dem ich angefangen hatte. Ich habe, man muss ganz kurz, eine Sache war anders bei dem Album. Ich habe es zwar in der Pandemie gemacht, aber ich hatte immer eine Hauptmelodie, die ich seit ein paar Monaten oder in manchen, im Falle von Healing Hands, seit 2 oder 3 Jahren spielte. Ja. Und um diese, das sind sonst würde ich nie mit einer Platte fertig werden. Also ich komme tatsächlich mit einem Nukleus einer Idee und in diesem Falle, weil es eine Gitarrenplatte ist und ich nicht so schnell bin wie ihr beide, habe ich muss ich Melodien spielen. So, also und diese Melodie ist das ist the given. So und zu dem Song gibt's eigentlich nur zu sagen, dass das der Anfang der Platte war. Deshalb Healing Hands. Genau. Aber das kurz zu dem.
Deswegen auch der erste Song
auf dem Album. Genau. Auch wenn er für manche Leute ein bisschen sperrig ist, so, weil die, es gibt nicht so diese klassischen Vers, Bridge, Dingsbums, Chorus-Strukturen,
aber ich finde es ziemlich, ziemlich geil. Also auch gerade mit dem Fretless Bass, mit der Djembe und so, im Tabla
hat ja, und schön das Spiel ist,
wenn das hinterher aufgeht.
Und vom Gitarristischen her ist es eigentlich eines der wenigen Konzepte, die ich verfolge, nämlich Octave Dispersion oder Octave Dispersion. Ne? Das heißt, ich sitze hier auf der Couch mal und anstatt zu metronomieren, gucke ich mal, wie weit ich einfache Melodien mit Oktavdispersion, also willkürliche Oktavverlegung für die Leute, die nicht wissen, was das ist und denken, ich bin gebildet. Und
wie können die nur so
das ist Studierter. Machen, das haben sie immer in denen haben sie gesagt, das ist ein Studierter. Und ich hoffe, ich höre mich nicht studiert an, auch wenn ich irgendwann mal auf einer Musikschule war. Genau. Und mir macht diese Art der Melodieführung, die zwar tonal oder in diesem Falle ist es einer der wenigen komplett diatonischen Songs, aber das macht mir sehr, sehr viel Freude, da Überraschungen in das alte Do-Re-Mi-Fa-Sola da reinzubringen. Genau. Mhm.
Auch mit interessantem Gear dabei, was ich hier gerade sehe, deine Strat, deine Fender, aber auch eine Bariton-Gitarre steht hier von Yamaha, wenn ich das
richtig sehe. Jeder denkt, dass es der Bass ist. Und ich wollte es auch durch den Bass spielen lassen. Ich konnte die Akkorde nur nicht auf dem Bass spielen. Und Arnold sagte, nö, klingt super. Ich spiele Fretless Bass. Mhm. Das war alles. Das war einfach so eine Spinnerei. Ich hatte eine Yamaha Bariton-Gitarre seit 25 Jahren hier liegen, die ich auf einer Messeparty geschenkt gekriegt habe, nach dem 18. Caipirinha des Außendienstplatz. Und ich fand die zwar beim ersten Tag total geil, aber als ich wieder nüchtern fand, habe ich sie hier in der Ecke gefunden und er musste erstmal irgendwie eine 68er H-Seite finden, hier in dem Saustall, den Hals einstellen und dachte so, ich könnte jetzt damit rummetteln, aber ich mache jetzt etwas, ich spiele jetzt ein paar Chords damit. Genau. Und es macht den Song nicht, aber es macht so diese Nuancen ganz genauso wie da ist eine Tabla, da ist eine Djembe in der Percussion und sonst was. Das Schlagzeug kommt relativ spät rein und so weiter und so fort. Und ich finde, dass der Song auch, warum er an erster Stelle steht, auch eine gewisse Richtung für das Album vorgibt. Weil das Album, auch wenn es echt oldschool ist, von vorne bis hinten in sich geschlossen ist. Zumindest für mich. Ja, also auch die, ich habe mir sogar mit der Reihenfolge Mühe gegeben, auch wenn das ist. Was? Ja, Reihenfolge?
Das ist auch wichtig.
Ja, wie so eine Geschichte.
Nee, es ist schon wichtig. Das ist wie eine Geschichte, ja. Eine Dramaturgie, die irgendwie auch noch mit drin steckt. Ja, cool. Ich meine, so, und Bariton-Gitarren, ich sag mal, in der Musikrichtung ist ja jetzt eigentlich auch etwas, was gerade heutzutage immer öfters zu sehen ist mit solchen Gitarristen wie Mark Letteri.
Stimmt, ja.
Dieser Funk-Gitarrist, der viel mit der Bariton-Gitarre spielt und finde ich, das ist ein cooles Element, was dort im Song nochmal viel gibt. Ja. Der nächste Song ist ein Song, dessen Name ich nicht aussprechen kann oder es versuchen
möchte.
Querida ist, das hätte ich mich vor 5 Jahren oder so nicht getraut zu sagen. Das ist einfach ein Liebeslied. Und zwar, was ich immer, Querida heißt auf Spanisch, meine Liebe, meine Liebste, wie, man kann es unterschiedlich, kann auch männlich sein. Ja. Und was ich immer mache, der Song war ursprünglich ganz akustisch und da glücklicherweise meine Freunde und meine Family nicht an materiellem Notstand leiden, schenke ich ihnen immer Songs zu Geburtstagen und zu Weihnachten. So, und so habe ich meiner Liebsten diesen Song geschenkt. Und der war aber ursprünglich nur auf der Nylon-Gitarre gespielt. Und ich forstete durch, was könnte ich so machen? Und dann stellte ich fest, ich finde den Song ein bisschen schwülstig, aber total geil. Und und es war auch ein bisschen mutig, da so eine langsame Nummer gleich als zweites reinzusetzen, weil eigentlich wollte ich jetzt vom Instinkt, wollte ich so gleich Angry Teddy Bear vielleicht nicht gleich, aber irgendwas mit einer verzerrten Gitarre und so. Aber ich dachte, ey, bei Pink Floyd ist das nach 25 Minuten Klangmalerei kommt die erste Songstruktur. Warum nicht? Noch einmal, wir kommen zurück auf die Pandemie. Es geht um nichts. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass das viel Geld bringt, ist relativ gering. Also ich bin rücksichtslos und mache es so. Was ein bisschen dauert hat, war die Bridge. Der ganze Song ist tatsächlich ein One-Take und ein First-Take, erfreulich war tatsächlich. Die Bridge war, da gibt's eine Overdub-Gitarre, das wäre was für dich gewesen mit solchen String-Skipping-Arpeggien. die ich dann dachte da ist tatsächlich Google Analytics bei mir angesprungen und deshalb habe ich es mit einem 8-Stage-Phaser versehen, dass die meisten Leute wahrscheinlich denken, dass es ein Keyboard ist. Ja?
Ah, okay.
Ja, aber genau. Und was noch ungewöhnlich war, das ist, glaube ich, das erste oder Was? Auf wen mache ich nicht auf? Ich habe es mit dem Fender-Amp aufgenommen. Also, das ist auch ungewöhnlich.
Ah, was steht hier? Genau, Fender Bandmaster Amp.
65er Bandmaster Amp.
Geil, ja.
Genau. Cool. Ja, das ist, oh Gott, Querida.
Aber das nächste auszusprechen ist, glaube ich, noch mal etwas schwieriger, oder?
Nee, Madre de Moraira. Ist wieder ein Geburtstagsgeschenk, Moraira. Und zwar, meine Eltern haben sehr lange in Spanien gelebt, in Moraira, ja, das ist zwischen Alicante und Valencia. Mhm. Und irgendwann kam ich auf das schmale Brett vor ein paar Jahren, ich werde jetzt Flamenco-Gitarrist. Also bin ich mit großen Fingernägeln, 2-3 Bänden einer Flamenco-Schule und besagte Gitarre, die meine Mutter mir zum 18. Lebensjahr schenkte, als sie noch hoffte, dass ich auch eine klassische Richtung einschlage, bin ich da hingegangen, habe 10 Stunden am Tag Flamenco geübt und konnte danach nie wieder Gitarre spielen. Genau. Weil ja. Und aber da habe ich den Ansatz dieses Songs geschrieben, und weil meine Mutter mit 79 Jahren das Dreifache an Energie von mir hat, war das der passende Song, und es war ihr. War es ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk?
Für was steht Madre
de Moraira? Mutter aus Moraira. Die Mutter aus Moraira. Ach so,
okay. Mutter aus Moraira. Okay.
Madre, ja.
Cool.
Ja.
Mutter aus Moraira. So, und dann gehen wir ein bisschen in die bluesigere Richtung. Ja. Mit Immigrant Blues. Ich muss mich immer so zur Seite drehen, weil der Fabian mir das
in einem ganz falschen Hochkant
fotografiert hat.
Ja, aber du siehst Herausforderung, mal so gut aus, Justin. Ja, das eben. Ist genau.
Macht der Bart.
Immigrant Blues war eine Improvisation, die ich für YouTube mal gemacht habe und die ich ein bisschen elaboriert habe. Und das war, ich habe einfach Blueslicks gespielt, auf Aufnahme gedrückt. Ohne Timecode, und es ist auch ein komplett, die ersten 2,5 Minuten sind komplett Rubato, also wie in der Klassik. Und dann dann habe ich Fender Rhodes dazu programmiert, was dann Tom Eschbacher machen musste. Das war fürchterliche Arbeit, weil es gibt keinen definitiven
Code. Ja, klar, das ist dann.
Oh ja. Genau. Mhm. Vom Emotionalen ist das darauf bezogen, dass ich nicht so richtig weiß, was ich bin. Bin ich Tscheche, bin ich Deutscher, Österreicher oder Amerikaner, weil ich halt in diesen vier Ländern gelebt habe. Und manche nennen mich M25, weil ich so vom Charakter 25% aus jeder Nation so habe. Also, wenn ich in der Küche stehe und morgens den Slivovitz trinke, bin ich Tscheche. wenn ich über meine Karriere nachdenke, dann bin ich sofort der Österreicher und denke vielleicht, sollte ich ein Streaming-Konzert mit 30.000 Meilen im All machen oder so und dann die Weltherrschaft erlangen. Wenn ich mich begeistere und dann everything awesome and great ist, dann bin ich halt ganz der Mr. California. Ja, aber weil ich kann mich halt sehr begeistern. Ich kann mich nach wie vor begeistern, vor allem für Musik. Und dann bin ich total amerikanisch, und das hat mir auch in meiner Zeit in Amerika so gut getan, dass ich zum ersten Mal Leute wirklich extrem oder auch prominente Leute für mein Gitarrespielen so interessiert haben. Genau, und wenn ich dann zur Bank gehe, bin ich wie Deutscher. Aber die und dieser Song Immigrant Blues, der eigentlich ein siebenminütiges Gitarrensolo ist, aber mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde, der repräsentiert so die Zerrissenheit. Weil ich fühle mich tatsächlich, auch das war in der Pandemie so, ich weiß nicht so richtig, wo ich zu Hause bin. Ist vielleicht ein komisches Thema für einen Guitar-Talk, aber ich, weißt du, wenn ich in Tschechien bin, verstehe ich die Leute da nicht. Hier fühle ich mich, obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe, häufig auch fremd, gerade von der negativen Einstellung zum Leben häufig oder dieser Schwarzmalerei, die es sehr gut in Deutschland gibt.
Ja.
Bei den Amis verstehe ich auch so vieles nicht. nicht nur und so weiter. Und darüber geht Immigrant Blues. Ja, also etwas abstrakt. Cool.
Das klingt auf alle Fälle herausfordernd, das Intro, was du gesagt hast, weil ich glaube, es ist sehr schwer, so rubate Sachen im Nachhinein nochmal mit Begleitinstrumenten zu versehen, als wenn man das, sag ich mal, live gemeinsam macht, wo man sich auch anguckt und, ich sag mal, Signale gibt, wann der nächste Akkord jetzt kommen soll. Aber dann zu hören und zu antizipieren, da könnte der Markus jetzt auf den nächsten Akkord gehen, weil
viel schlimmer ist, dass ich dazu gerade ein YouTube-Video mache. Und jetzt die Rhodes-Spur da liegen habe und versuche. Gestern war ein sehr schöner Abend und um 3 Uhr morgens flog die Strat fast gegen die Wand, bis ich dachte, das kann ich nicht. Genau.
Da kommt Freude auf.
So, wenn sie gegen die Wand geflogen wäre, hättest du den nächsten Song am besten gebrauchen können, weil du hättest dich bestimmt sehr geärgert und dann ist ein Time Traveler immer hilfreich, durch die Zeit zu reisen, die Strat wieder zu reparieren. Time Traveler, der nächste Song, der längste Song auf dem Album mit über 6 Minuten, klingt schon vom Namen, ich sag mal, sehr Fusion, sehr Proggy-mäßig.
Es ist ein Soundtrack und zwar ist es das war eine Technik, die habe ich beim Album Error Rhythm schon angewendet. Du guckst etwas, was du kennst, also irgendein Film oder in dem Fall war es eine Sci-Fi-Serie. Machst den Ton aus und machst den Soundtrack dann.
Welche Serie war das? Das würde
ich glaube, die hieß auch irgendwas mit Time Traveler. Ich bin mir nicht sicher. Es war eine skandinavische Serie, wo tatsächlich aus verschiedenen Epochen die Menschen in die Gegenwart reisten. Das heißt, du hattest auf einmal irgendwelche Wikinger im 21. Jahrhundert da stehen. Du hast irgendwelche quasi Amish-People gehabt und die waren also vier Generationen aus bis zu, keine Ahnung, über 1000 Jahre oder wir gingen ja noch mehr, fast 2000 Jahre zurück und die trafen in dem Hier und Jetzt aufeinander. Okay. Und ich fand die Serie, cool. Es war eine skandinavische Serie mit 8 Teilen und ich gucke eigentlich sehr selten Fernseher, wenn dann so Mediathek oder sowas, also bewusst Fernsehen gucken und dann habe ich mir das zum Teil ein zweites Mal angeguckt. Es war hier und da ein bisschen Hollywood-Cheese dabei, aber an sich fand ich die Idee so faszinierend, dass ich dann dachte, mach mal einen Soundtrack dazu. Und das habe ich schon bei Arrhythm gemacht. Das war auch sehr, 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 sehr viel Arbeit. Vor allem das Problem halt, dass man sich nicht angucken kann und kein Feedback kriegt. Das ist. Aber da zum Beispiel diese Idiotenfigur am Anfang, diese 3/16-Figur, die spiele ich schon seit 5 oder 6 Jahren, immer wenn ich mein Delay checke. Ja? Wenn ich meine Delay-Einschränkung. Das ist so total, vielleicht als Tipp für eure Zuhörer. Ich versuche halt, manche Sachen anders zu machen, bewusst anders zu machen als andere Seitenquäler. Und wenn man nicht so gitarrenbezogen denkt, dann kommen manchmal ganz spannende Sachen raus. Also Time Traveler ist bis jetzt in den Kritiken und es gibt ein paar sehr, sehr gute Kritiken von dem Album, noch nicht positiv erwähnt worden, aber ich glaube, es ist mein Favorite Song. Ne? Ich liege wie immer falsch. Und ich habe zum ersten Mal alle Katzen getötet und Slide gespielt.
Katzen getötet. Geil.
Weil ich wollte es eigentlich mit dem Ebo machen und mein alter, 30 Jahre alter Ebo ging nicht für die Hauptmelodie. Und ja, genau. Aber ob ich das, falls ich mal live spiele, das auch so mache, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ne?
Okay. Also es war dann deine erste Slide-Erfahrung im melodischen Bereich, weil du hast ja mal effekttechnisch immer mal so diesen Fingerslide.
Nee, ich habe schon als Student meine erste Slide-Erfahrung war der Weltkünstlerin Nena. Das war das erste, Mal, wo ich einen Slide in die Hand genommen hatte und hatte ein Cis Major 7 Tuning und hatte noch nie einen Slide auf meinem Finger. Markus, kannst du Slide spielen? Ja, klar.
Ja, klar.
Oh, das sind sehr, sehr viele Akkorde. Ja. Oh. Ja, du musst die Gitarre irgendwie umstimmen. Okay. Ja. Nein, aber es ist etwas, was ich so alle 2 Jahre mal mache und wo ich überhaupt nicht gut drin bin. Ich merkte so nach 2 Stunden, dass meine Intonation halbwegs erträglich wurde. Aber ich dachte, Derek Trucks gibt's zwar schon und so, aber hey, the song fucking needs it. Genau.
Ja. Cool, ja.
Sehr geil.
Ja. Und du hast ja genügend Zeit,
genau,
daran zu arbeiten.
Genau. Jetzt kann ich's nicht mehr. Jetzt kann ich's nicht mehr. Genau.
So, der nächste Song ist wieder ist vom Namen her spanisch angehaucht. Si, Señor.
Si, Señor. Si, Señor ist eine Widmung an Carlos Santana. Ja, das wird viele Leute überraschen. Arbeitstitel war auch einfach Carlos. Und zwar habe ich im Fernsehen oder auf YouTube, keine Ahnung, eine Dokumentation über Santana in den 70ern gesehen. Und ich fand es affengeil. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich bereits als Kind Santana hörte, bevor ich überhaupt eine Gitarre halten konnte. Und mir ist außerdem aufgefallen, dass egal wie gut oder nicht gut man Santana findet, wir alle von Santana beeinflusst sind, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und der Einfluss auf die Musik, auf die Musikgeschichte, es ist einfach eine Stimme. Ja, Carlos hat eine Stimme. Und ich wollte ein bisschen dieses Latin-Feel haben. Und es ist eine Widmung. Ich habe dann keine SG oder keine Les Paul gespielt, sondern Strat, um dass die Leute dann doch erkennen.
Sakrileg. Tatsächlich, glaube ich, in vielen Bereichen und ich sag mal, unterbewerteter Gitarrist, unterbewertet ist das richtige Wort, aber zu wenig gewertschätzter Gitarrist.
Ja, aber das ist, wenn du Lieschen Müller fragst, dann sagt die Eric Clapton, Carlos Santana, jetzt sagt sie vielleicht John Mayer oder sonst was, aber Carlos. Ich habe letztens, als ich meine Mutter besucht habe, da lief Radio, da lief auf einmal eine Instrumentalnummer von Carlos, eine neuere, die kannte ich nicht. Aber ich habe sofort erkannt, dass es Santana ist.
Ja, man erkennt ihn sofort, definitiv. Also, keine Frage.
An alle Hater, höchstes Ziel eines jeden Musikers, 1-2 Töne und du weißt, wer es ist, mehr geht nicht.
Genau.
So. Also, das war mein Hut an Carlos.
So, und dann ging es weiter in nochmal einen anderen musikalischen Bereich mit La Guitare.
Fand ich übrigens sehr überraschend, und cool, dass du da echt die ES dann ausgepackt hast. Ne? Geil. Ganz bewusste Entscheidung.
Warum fandest du es überraschend und cool? Was hast du erwartet, Fabian? Kurz dazu.
Gypsy-Jazz-Gitarre natürlich.
Gypsy-Jazz-Gitarre, alles klar.
Natürlich. Bei dem Titel habe ich sofort gedacht, ach cool. Ja.
Also La Gitana ist wieder ein Geburtstagsgeschenk, ich glaube, wieder an meine Freundin. Ja, die Zigeunerin heißt es letztendlich, wenn man das, darf ich das sagen? Darf ich das, oder werde ich da jetzt von der Political Correctness erschossen? war ursprünglich auch geplant mit meiner Macaferi-Kopie oder Selma-Kopie, die ich habe, meine handgebaute Röder, die nur da Rhythmusgitarre spielt, damit zu spielen. Aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von, heißt er Hänschenweiß?
Ach so, Hänsche Weiß, ja, genau.
Ja, genau.
Ja, ich glaub,
und da habe ich auf Klassikradio oder NDR Kultur ein Konzert von ihm gehört, wo er auch diesen Style auch auf einer ES gespielt hat. Das hat mich total umgehauen. Aber ich habe es auch auf dem Modern Hippie bereits gemacht, auch mit einer Jazzbox. Da habe ich zwar eine Jazzgitarre verwendet, also so eine Yamaha ES-175-artige, aber ich fand es einfach more me. Und auch ein bisschen überraschender. Mir hat's einfach, der Sound war einfach so geil. Ich habe die ES genommen mit diesem cleanen, mit diesem oder fast cleanen Sound und ich fand das sofort sexy. Und auch von Django gibt es ganz viele Aufnahmen, wo er schon
Gibson-Gitarren
spielt. Und es hat besser ins das Album gebunden, fand ich dann auch. Also auch, aber das war hart. Das war hart, weil da gibt es zwei, drei Läufe, die mir nicht leicht fallen, muss ich sagen. Und bei Tempo
100, ja, das
126 oder 16. Triol, ne, das könnt nur ihr.
Der Justin kann das. Der Justin macht der Justin das.
Kann das. Morgens um vier kann er das schon. Jetzt
kann man ihn wecken und dann macht das im Schlaf und dann.
Absolut.
Was spiele ich jetzt?
Nein, keine. Ja, aber finde ich auch gut, dass du vielleicht zu dir gesagt hast, das bin mehr ich, die ES, das ist einfach mehr me, als ich sag mal, vielleicht auch was zu erzwingen, was am Ende nicht vielleicht auch seinen Platz oder seinen Raum findet, nämlich versuchen, es sich dann zu erzwingen, auf einer Gypsy-Gitarre diesen Stil, ich sag mal, diese Tradition beizubewahren, wenn man dann einfach nicht sich selber ist. Ja. Da muss man ja auch den Grad für finden.
Absolut,
ja,
absolut.
Genau. Ja. Und dann ist es auch recht fertig zu sagen, warum nicht so einen Stil auch mit so einer Gitarre zu spielen, mit einer ES.
Absolut.
Wenn anderen, wenn das du bist, dann warum nicht? Da finde ich auch die Leute ganz furchtbar, die halt also die Puristen sind und sagen, nee, der Gypsy, gerade jetzt hier, Carlos Santana geht nur auf der SG. Braucht man sich gar nicht.
Geht doch nur auf der Forreed Smith, Mensch.
Genau. Was meinst du, was die Blues-Puristen teilweise mit den Blue Poets gemacht haben? Das kann doch nicht sein, das kann nicht sein. Wieso ist nicht My Baby Has Left Me als erster Satz immer?
Ja? Ja. Ah, du. Ich wurde mal bei einer Eignungsprüfung für die Jazz-Uni auch beschimpft, dass ich mit einer Strat versucht hätte, West Montgomery zu spielen. Oh, okay. Da dachte ich mir auch, okay, nee, die Uni ist auch nichts für mich, wenn die so denken. Oh. Shit happens.
Hättest du eigentlich mit einer Dimebag Darrell hinkommen sollen.
Genau.
Mit irgendeiner Metal-Gitarre. Das ist eh immer mein Ziel, mit einer BC Rich irgendeinen Jazz-Spiel, irgendeinen Bebop-Gig zu spielen.
Ja.
Okay, nächster Song nach das war La Gitarra und dann haben wir
Hammerhead.
Hammerhead ist schon wieder eine Widmung. Hammerhead ist eine Widmung an meinen Landsmann und Prager. Der ist, glaube ich, in die gleiche Schule gegangen wie mein Vater, Jan Hammer in Prag. Und ich habe auf den ganzen Fusion-Platten, die ich aus den 70er Jahren liebe, wie Billy Cobham, Spectrum, Mahavishnu und so weiter, überall ist Jan Hammer drauf. Und ich dachte, ich habe sofort an Tom Eschbacher gedacht, Minimoog, geil. Und sofort wurde die Mixo Skala reaktiviert. Ja. Unisono-Läufe, da ist sogar irgendwo, ich glaube, ein Fünfviertel oder Sechsviertel oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, man hört auf zu zählen. Das war auch, ja, also so ein typischer 70s-Titel und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer Total geil.
Aber super geiles Riffing auch. Das ist mir direkt aufgefallen.
Das Riffing fand ich auch super. Und diese ganzen Doppelungen von Tom und wo das Pitchwheel die Bands mitmacht, manchmal perfekt trifft, manchmal nicht und es reibt sich, dann geht der Filter auf und so. Das war, sowas macht mir total Spaß. So ein bisschen wie Electric Outlet, ein bisschen rockiger.
Hast du auch wieder sowas viel gehört jetzt in der Pandemiezeit? Nee, wieder dich
viel nee aber als Kind habe ich das sehr viel gehört. Als Kind war Mahavishnu habe ich schon mit 13 gehört oder so. Ich hatte keine Freunde. Mit 14 war ich auf Michael Sargmeister Konzerten und den Mangelsdorf Brüdern. Ich habe so mit 12 angefangen und zuerst war Blues und so. Oder bevor ich spielte, war Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Rory Gallagher. Als ich dann anfing zu spielen, war B.B. King, T-Bone Walker. Und mit 14 gab es direkt Fusion und Jazz. Und mit 16, 17 ging es zurück zum Rock.
So, das war das. Wer gerne mehr über den Markus erfahren möchte, wir haben mal eine komplette Podcast-Folge rein über Markus' Profil und Leben gemacht mit Markus zusammen. Kann man sich jederzeit gerne anhören. Ist, muss man Markus dazu sagen, mit einer der erfolgreichsten Folgen von uns.
Das stimmt.
Die Folge mit dir, die wir gemacht haben. Hat die meisten Zuhörerzahlen bis jetzt gesammelt. Du scheinst ein beliebter Kerl zu sein.
Das freut mich so außergewöhnlich. Ich lässt mein Herz höher schlagen.
Ja. Uns ja auch. Mehr Zuhörer ist immer besser. Deswegen laden wir dich auch hier ein. Bring dir mal Zuhörer. Nein. Eigentlich ist die Musik uns egal. Wir wollen nur, dass wir
Zuhörer haben. Es geht nur um Geld.
Nein.
Nur um Geld immer.
Genau. Weil wir so viel Geld hier mitbekommen. Genau.
Wohin mit der ganzen Kohle?
So. Man könnte in eine Reise nach Amerika zu den Hillbillies investieren, denn so heißt auch unser nächster Song
Hillbillies.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was durch eine Fingerübung entstanden ist. Das hat auch ein bisschen Fingerübungscharakter und da ist auch ein Verspieler drauf. Da klebe ich einmal in der Time.
Yes, sehr gut.
Da wo ich einfach jedes Mal, wenn ich es höre, denke so, Dämmel, wieso hast du das gelassen? Ich wollte eigentlich, als Eddie Van Halen gestorben ist, wollte ich für so töricht sein und Eruption auf YouTube spielen, weil ich kann das ziemlich gut. Ich weiß, ich habe sogar den Van Halen Sound 1:1 bei mir im Studio nachgebaut. Und dann dachte ich so, wozu denn? Wozu? Es machen alle, ja, nur weil du riesiger Eddie-Fan bist und sonst was. Aber ich hatte noch diesen Eddie-Vibe in mir und habe einen Banjo-Spieler gesehen. Und dann war das dann kombiniert mit diesem mit dieser Banjo-artigen Figur, hab den Sound etwas mehr gedämmelt als geedit dann, hab auch, glaube ich, kein Phase 90 verwendet, obwohl der am Anfang inbegriffen war. Und zu guter Letzt habe ich entschieden, dass es kein Bass und kein Keyboard braucht, sondern dass wir nur ein Schlagzeug Gitarren-Duett haben, kein Duell, was völligst bescheuert ist und total Spaß gemacht hat. Genau. Und das war's. Das war alles. Also überhaupt keinen Sinn. Und das, was am längsten gedauert hat, war das Feedback am Anfang. Weil dazu musste ich die Tür vom Kontrollraum aufmachen. Und wenn so ein voll aufgedrehter Plexi, wenn so eine 412er Box in so einem kleinen Studio wie bei mir, dann ich habe eine Woche nichts gehört. Genau.
Scheiße.
Tja, die Opfer, die man bringen muss für die Kunst. Für das große Ganze.
Ja.
Genau. Und dann haben wir den letzten Song auf dem Album.
Foggy.
Musik
Das finde ich ziemlich geil, wie du da so, meine, es ist ja auch wieder doof, dass man das so sagt, aber das hat so einen leichten Landau-Vibe am Anfang. Ich weiß, man soll es nicht so in die Kategorie sein, aber das ich finde es geil mit diesem.
Ja, das ist wegen dem Tremolo oder Eierchorus oder
genau,
an dem
genau,
sehr
genau.
lange rumgemacht habe. Foggy war tatsächlich einer der Momente, für die ich lebe. Morgens um 6 aufstehen, auf der Couch sitzen mit einem Kaffee und einer Gitarre und ich lebe glücklicherweise in einem sehr schönen Naturschutzgebiet. Das heißt, ich gucke mir hier den Wald oder die Alster und die Rehe an. Und ich habe einfach diesen Song gespielt und der ist geschrieben wie ein Jazzstandard. Also auch mit den alterierten Akkorden, die da drin sind, wo ich tatsächlich mal nachdenken musste, als ich soliert habe. Ich so, oh, was? Superlokrisch, okay, ja. Ja, Cis superlokrisch ist gleich D melodisch Moll, ja, alles klar, okay, ich weiß, wie war das früher. musste man tatsächlich, um dann drüber zu kommen, aber halt mit meinem Sound. Aber dieser Song ist tatsächlich strukturiert wie ein Jazzstandard und ich habe genau diese Intro-Akkorde, die auch bis auf die Bridge die Songstruktur sind, tatsächlich eines Morgens so gespielt. Schnell das Telefon angemacht und aufgenommen und Ende. Also ich wünschte, Songwriting wäre immer so einfach. Ne? Und das ist vom Dynamischen, glaube ich, ganz gut gelungen, der Song.
Ja.
Mhm. Und that's it. Genau. Mehr habe ich nicht mehr.
Ich finde das auch, dass das ein mega Ausklang ist von einem Album. Das passt genau.
Dankeschön.
Das ist der Weg, man merkt das.
Ja. Dass sich da Gedanken gemacht worden sind. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man, ich sag mal, mit so Songs wie Hillbilly Cadenza so einen sehr feurigen Song hat, gegen Ende, aber danach nochmal wie so die Credits bei einem Album, sag ich mal, noch ein bisschen was ruhigeres, was entspannteres kommt, ja.
Ja, die Reihenfolge hat sich irgendwie dann doch von alleine ergeben. Also, ne, muss man, wie auch immer. Also ich bin gespannt, wie es bei den meisten Leuten ankommt. Wie gesagt, ich bin total gerührt, dass wir diese hunderte von Vorbestellungen haben. Also wir werden hier 2 Tage sitzen, um nur die Vorbestellungen zu bearbeiten. Und ist alles sehr aufregend. Also ich bin wieder, jetzt bin ich nicht mehr 15, jetzt bin ich 17, bin sehr gealtert im letzten Jahr. Aber... Ja, aber es ist echt aufregend. Es ist auch toll, so eine Platte zu machen. Und unglaublich, wenn ich mir das noch vielleicht an eure bestimmt netten Zuhörer und Zuschauer, wenn ich das anmerken darf, ist es einfach belebend, sowas zu machen. Auch etwas zu machen, was wieder ein bisschen anders ist, sodass man nicht in diesem Trott ist. Ja, also ich liebe AC/DC, wie jeder, aber ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich könnte das nicht, ne? 20 Mal die gleiche Platte zu machen oder eine sehr, sehr ähnliche Platte zu machen, auch wenn es kommerziell sicherlich geil ist. Aber für mich, also noch einmal, nicht, dass jetzt der Shitstorm kommt, ja, oder von mir aus. ich liebe diese Abwechslung, diese, ne? Und nicht nur in einer Platte, sondern es ist halt jetzt, die letzte Blue Poets Platte war, die ging ziemlich auf die Fresse. Ja, also die war wirklich so, ne? Leute standen so vor der Bühne.
Ach,
mit zusammengebissenen Zähnen. Geil. Angry Man. Ja, das bin ich. Ja, und jetzt sowas. Ich bin gespannt.
Brauchst du hier im Podcast keine Sorgen vor Shitstorm zu machen. Wir haben schon so viele böse Dinge hier gesagt. Schon ganz viel Shitstorm abbekommen sollen.
Es gibt noch nichts Schlimmes, was ich über mich noch nicht gehört hätte. Ne?
So muss man das auch sehen. Ja, das ist quasi zusammengefasst Markus Demels neue CD Healing Hands. Holt sie euch auf alle von.
Wird es auch Vinyl geben nicht eigentlich?
Das wollte ich noch die Lieferzeiten bei Vinyl sind 12 Monate zurzeit.
Ja. Jesus.
Okay, ja. Deshalb haben wir es jetzt erstmal nicht gemacht und greifen jetzt, haben wir jetzt sozusagen und vor allem der Kostenaufwand mit so einem Booklet.
Ja, stimmt.
Deshalb haben wir jetzt erstmal die Buchoption gewählt. Wenn es aber weiter so läuft, dann muss ich ja das Geld ausgeben, was ich verdiene. Nein, aber dann gerne, weil es ist eigentlich auch genau auf 40 Minuten begrenzt, damit es ursprünglich auch auf eine Vinyl passt. Aber als wir fertig waren, wollten wir es ans Presswerk geben und haben gesagt, ich glaube, es war irgendwo im August 2022 wieder. So, was? Seid ihr irre? Ne? Also es muss schon, wenn es gut läuft, dann machen wir das.
Cool, sehr cool. Also Leute, holt euch auf alle Fälle die CD, damit ihr euch auch irgendwann die Vinyl holen könnt. Holt euch auch das Buch. Und wenn ihr sonst nichts von Markus Demel kennt, holt auch den Rest. Ihr habt
alle
gehört.
Alben. Jetzt,
genau, es gibt ja
alle Alben
nur 10. Das hat man ja mal am Wochenende. Genau. Kann man ja alles mal am Wochenende durchhören. Nein, es lohnt sich sehr, auch die Electric Hippie und die ersten Arrowhead-Scheiben. Für ihre Zeit damals. Echt, echt sehr, sehr geil.
Oh, jetzt kriege ich auch noch Besuch.
Und das war's. Zum Abschluss der Klingel-DJ. Jetzt kriegst du auch Besuch.
Oh ja, passen.
Sehr schön, das war der Endgong. Markus, es war uns eine Ehre.
Alles klar.
Wir freuen uns sehr auf die CD. Danke, dass du in unserer Show warst. Und
tausend
bis zum nächsten
Dank.
Mal.
Es war echt Spaß gemacht.
Mach's gut, Markus.
Und sorry wegen der Umstände. Tschüss, tschüss.
Ein Ding. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao, Markus. So, ja, und auch an unsere Zuhörer da draußen, vielen herzlichen Dank für das erste Mal reinhören in Let's Talk Review, unser Format, wo wir jetzt in Zukunft Platten unserer Gäste so ein bisschen, ich sag mal, hören wollen, durchhören wollen und reviewen wollen. Wenn euch so diese Stilistik gefallen hat, bitte lasst uns dann doch 5 Sterne irgendwie in iTunes da oder schreibt uns einen netten Kommentar in Instagram, Facebook und der ganze andere Trallerradar, den wir haben, TikTok, Tinder.
Und teilen.
Zelebriert es und preiset die Worte in der Welt hinaus. Das Let's Talk Guitar über Gitarren reden. So, Fabian, danke dir fürs,
danke dir fürs Podcasten.
Genau, das Podcasten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt ja dann auch schon
so
bald.
Sieht's aus.
Mach's gut, bis dann.
Bei Let's Talk Guitar.
Ciao.
Bye bye. Ciao.